ARD. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Das sind wir mit einer Spezialausgabe von Verurteilt. Drei Episoden, in denen wir fast nur auf ein Opfer schauen. Ihr wisst, wir blicken sonst auf die Täter. Wir fragen uns, warum haben sie getan, was sie getan haben. Wir versuchen zu verstehen, an welcher Stelle was schiefgelaufen ist. Und wir versuchen zu erklären, wie die Justiz damit umgeht und warum wir das manchmal so schwer aushalten können. Wir wissen, besonders schwer ist das für Opfer. Und auch bei uns kommen sie dabei häufig zu kurz, weil wir ein Gerichtspodcast sind. Deshalb versuchen wir jetzt in drei Folgen das bisherige Leben eines Opfers nachzuzeichnen. Natürlich mit Blick auf die Justiz, aber das erst am Ende. Achtung, es wird in diesen Folgen um schwere häusliche Gewalt und um sexualisierte Gewalt gehen. Bitte achtet auf euch, hört euch diese Folgen vielleicht nicht alleine an. Wir reden über das Leben von Jasmin Scholl. Ich habe mich mit ihr Ende Juni 2024 in Wiesbaden getroffen, und zwar am Hauptbahnhof. Dann sind wir zusammen in die Grünanlage gegenübergegangen, haben uns auf eine Wiese gesetzt und 3 Stunden lang geredet. Wir haben da im Schatten gesessen unter einem Baum und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Richtig harter Stoff. Nach 3 Stunden habe ich dann zu ihr gesagt, dass ich das nicht mehr aushalten kann.
Ja. Hallo, auch von mir. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich von diesen Folgen halten soll. Die sind für mich fast die schwierigsten Folgen, weil wir so detailliert da reingehen. Und ich erinnere mich an die letzten Sonderfolgen. Das war schon sehr schwer auszuhalten. Und von dem, was ich hier im Vorfeld schon so ein bisschen mitbekommen habe, wird das mindestens ähnlich jetzt sein. Und das ist schon hart. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du es gemacht hast. Und vielen Dank auch an Sie, ehrlich gesagt, dass Sie sich geöffnet, weil ich glaube nicht, dass das so unglaublich einfach ist, das alles nochmal zu erzählen. Also, ich würde jetzt gerne sagen, ich bin gespannt und ich freue mich, aber das wäre gelogen. Deswegen sage ich es nicht.
Der Fall.
Jasmin Scholl ist als Kind und Jugendliche zu Hause vernachlässigt worden. Sie erlebte schwerste Gewalt durch ihre Mutter. Mit 11 Jahren ist sie Opfer von Grooming geworden. Sie ist von Pädokriminellen, die Sex mit ihr wollten, gezielt über das Internet angesprochen worden. Jahrelang ist sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Jasmin Scholl hat Unvorstellbares erlebt und doch einen Weg rausgefunden. 2019 mit 23 verließ sie ihre Heimat Rüdesheim und suchte weit weg von zu Hause Schutz. Es begann ihre eigene Aufarbeitung und ihre Aufklärungsarbeit. Nur nicht die juristische Aufarbeitung, mit der scheinen sich alle schwer zu tun.
Jasmin ist mittlerweile 27 Jahre alt und die ist zur öffentlichen Person geworden. Ich selbst bin auf sie aufmerksam geworden 2021, als ich sie im Podcast Das wahre Leben vom SWR gehört habe. Ja, und dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht fangen wir mal an, im Grunde genommen, als sie geboren wurde. Ich glaube, da geht eigentlich dieses Martyrium dieser jetzt 27-Jährigen los. Also Jasmin ist im September 1996 als Frühchen auf die Welt gekommen. Sie hatte eine Hirnhautentzündung, sie war im kritischen Zustand und entsprechend unterentwickelt. Sie ist alleine mit der Mutter aufgewachsen und das spielt eine große Rolle, weil der Vater, ein Bosnier und Bürgerkriegsflüchtling, kurz nach ihrer Geburt abgeschoben worden ist. Und sie sagt mir, sie sieht dem Vater ähnlich, sie hat ein ähnliches Wesen und es habe die Mutter getriggert. Das jedenfalls ist ihre Erklärung. Warum die Mutter sie von Anfang an abgelehnt hat und ihr im Grunde genommen alles verwehrt hat, so würde ich es formulieren, was ein Mensch braucht, um einigermaßen gesund groß zu werden.
Was zum Beispiel? Also Liebe, Aufmerksamkeit?
Alles. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie dieses Kind zu einem solchen Menschen geworden ist, den ich da kennengelernt habe in diesen 3 Stunden auf der Wiese vom Wiesbadener Hauptbahnhof. Und das Jugendamt war eigentlich schon von Anfang an in dieser Familie drin, in dieser Mini-Familie. Einmal, weil die Mutter wohl unterdurchschnittlichen IQ hat und psychische Probleme, hatte das Jugendamt das Gefühl, es muss da schauen. Aber ich glaube, da Aber da gucken wir in der dritten Folge ein bisschen genauer drauf. Sie jedenfalls glaubt, also Jasmin, immer dann, wenn die Mutter sie angeguckt hat, hat sie halt den Vater gesehen. Und das sei der Auslöser für diese massive Gewalt gewesen. Vielleicht, weil die Mutter, so hat mir es Jasmin erzählt, selbst Gewalterfahrung hatte. Das sind aber alle Spekulationen. Ich habe sie gefragt, warum nur Spekulationen. Sie sagt, dass sie das so genau nicht wissen wollte und auch nie genau nachgefragt hat. Die Mutter jedenfalls beschreibt sie als eine Person, die komplett überfordert war, deren Emotionen von 0 auf 100 gegangen sind, die total schnell sehr, sehr aggressiv geworden ist. Ich würde sagen, wir hören sie mal dazu an, weil ich habe sie auch ein bisschen dazu befragt.
Von meiner Mutter kam meistens nur Bestrafung, alles habe ich falsch gemacht, nichts konnte man richtig machen und sie war von Grund auf immer sehr negativ gestimmt und entweder sehr depressiv oder von 0 auf 100 sehr aggressiv. Meine Mutter hat mir vermittelt, dass ich wertlos war, zu nichts zu gebrauchen und nur dafür gut war, mich in Pose zu stellen und Männer anzuziehen. Das war das Einzige, was ich aus ihrer Sicht richtig gemacht habe.
Ja, ich glaube, man kriegt hier erst schon mal einen Eindruck, in welche Richtung das geht. Und das ist ja jetzt schon sehr bedrückend, wenn du dir vorstellst, so aufzuwachsen, ohne Liebe und irgendwie auch noch stellvertretend die Schuld von anderen Leuten auf dich nehmen musst, gerade in dem Alter, wo du ja aufwächst und viele Dinge sich entwickeln, Urvertrauen, bla bla, wie das alles heißt. Das ist jetzt schon sehr bedrückend und ich habe das Gefühl, das wird nicht besser.
Nein, das wird noch ganz furchtbar, weil sie mir eben auch von den Bestrafungsmethoden der Mutter erzählt hat, von den drakonischen Strafen, die es gab für, ja, ich würde mal sagen, alltägliche Dinge von Kindern und Jugendlichen, nämlich, dass sie halt mal 5 Minuten zu spät aus der Schule nach Hause kommen. Und sie sagt, es hat nicht viel gebraucht, dass die Mutter komplett ausgeflippt sei. Es hätte ein falscher Blick gereicht oder das Guten Morgen an der falschen Stelle. Also kurzum, sie hat nichts richtig machen können. Zum einen und zum anderen hat die Mutter an ihr alles ausgelassen.
Das führt natürlich dazu, dass du gar kein Selbstvertrauen hast. Weil woher sollte es kommen, wenn das dein Mikrokosmos ist und du denkst, okay, ja. Ich kriege ja hier die ganze Zeit gespiegelt, ich mache alles falsch. Das führt ja dann auch dazu, dass die Dämonen, die da überall vorhanden sind, scheinbar jetzt einfach in der Phase schon weitergegeben werden.
So ist es und ich habe sie 2 Jahre später als relativ selbstbewusste Frau erlebt.
Krass.
Die da mit mir, ja, beeindruckend
Respekt
auch, ne?
Auch, ja.
Die da mit mir auf dieser Wiese saß, aber so wie sie sich beschreibt und wie, soweit man das prüfen kann, deckt sich das alles mit dem, was sie von sich erzählt. Ne? Wir kennen das ja, wenn es um Gewalt geht, um Gewalterfahrung, kommt immer ganz schnell der Vorwurf, hat die das nicht vielleicht alles erfunden? Nein, sage ich, um diesen Vorwurf gleich mal aus dem Raum zu nehmen, weil wir sehr viele Dinge da tatsächlich auch angucken und prüfen konnten. Zurück zu ihrer Kindheit. Also da war es halt so bei ihr zu Hause, die Küchentür war immer abgeschlossen. In der Küche hingen überall Zettel, sagt sie, da stand der Name der Mutter drauf, sprich, das war für sie verboten, da durfte sie nicht rangehen. Das heißt, sie war auch unterernährt, die hat einfach zu wenig zu essen gehabt, es gab nichts zu essen. Die Mutter, sagt sie, hat sie ständig geschlagen, sie ständig schlecht gemacht, haben wir eben auch schon gesagt. Sie hat ihr viel gedroht. Eine der Drohungen war, ich schicke dich zu deinem Vater und dann wirst du verkauft und verheiratet. Eine andere Drohung, die immer wieder kam, später große Rolle spielen wird, ist, dass die Mutter ihr immer gesagt hat, du kommst ins Heim. Jasmin hat mir erzählt, als sie dann Jugendliche geworden ist, da hat sie halt, du hast es ja eben auch schon gesagt, gedacht, sie ist komplett wertlos, irgendwie wird die Mutter schon recht haben. Die kann halt nichts.
Das ist ja das Ding, woher soll ich es auch sonst wissen? Also du hast ja nicht viele Informationsquellen als Kind, wo du deine Selbstwirksamkeit irgendwie spüren kannst, sondern das ist ja quasi der Spiegel, den du dann da jeden Tag kriegst. Also das klingt tatsächlich auch sehr verbittert von der Seite der Mutter aus. Also als, weißt du, was ich meine? Man kann ja mal schlecht drauf sein, aber das klingt ja schon so nach einer Konstanz, die unglaublich ungesund ist, wo man sich fragt, ist da nicht irgendjemand mal dann eingegriffen vielleicht, oder?
Nicht so wirklich, würde ich behaupten. Also ja und aber nicht so wirklich. Wobei, da kommen wir gleich noch hin, die Mutter ganz gute Methoden hatte. Korrektive auszuschalten. Die Frau mag ja vielleicht tatsächlich unterdurchschnittlich intelligent sein, aber dafür hat es halt dann ganz offensichtlich gereicht. Ich habe Jasmin dann auch gefragt, hier, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie so ein Tagesablauf ist. Also wie ist das denn? Und sie sagt, das wäre halt so gewesen, die Mutter sei morgens nie mit ihr aufgestanden, die hat ihr kein Essen mitgegeben für die Schule. Sie durfte ja selber auch nicht in die Küche, so dass sie sich nichts einfach hätte selber machen können und selber hätte mitnehmen können. Geld hat sie auch keins gehabt. Das heißt, in der Schule war sie hungrig und sie war auch abwesend. Sie sagt, sie hätte die ganze Zeit darüber nachgedacht, was sie falsch gemacht hat, was heute passiert ist, was vielleicht nachher passiert, wenn sie aus der Schule heimkommt. Und das hat natürlich zur Folge, dass sie auch in der Schule immer schlechter geworden ist, weil sie ja wie auch sich nicht konzentrieren kann. So, und wenn sie dann nach Hause gekommen ist, dann war es keineswegs so, dass sie sich mit Freundinnen hätte treffen können oder Freunden, weil sie durfte ja niemanden mit nach Hause bringen. Das heißt, sie war entweder in der Schule oder hat den Rest des Tages alleine in ihrem Zimmer verbracht.
Das kommt ja jetzt auch noch dazu. Also wir haben jetzt einmal dieses ständige, du bist nichts wert, und dann auch jetzt kommt ja noch eine Isolation dazu. Das ist ja ein kompletter Cocktail.
Ja, ich habe sie auch gefragt, wie sah denn dein Zimmer aus? Und sie sagt, sie hatte genau zwei große Kuscheltiere und sonst keinerlei Spielzeug. Und in diesem Zimmer war sie halt eingesperrt, bis die Mutter dann wieder ausgetickt ist. In diesem Zimmer hat es wohl auch massive Gewaltattacken auf sie gegeben. Und immer dann halt, wenn Jasmin aus der Sicht ihrer Mutter wieder einen Fehler gemacht hat, also mal wieder unpünktlich war oder zur falschen Zeit irgendwas Falsches gesagt hat oder den Müll nicht rausgebracht hat oder das Haus nicht richtig geputzt hat, dann ist die Mutter ausgerastet, weil Jasmin war auch gleichzeitig die Putzfrau in diesem Haushalt. Und sie hat mir erzählt, es hätte dann so eine Situation gegeben, da hat es draußen geregnet, sie ist aus der Schule gekommen, sei komplett nass gewesen. Und weil sie sowieso schon immer sehr infektanfällig war, ich glaube, seitdem sie 2 war, leidet sie unter Asthma. Also war sie oft krank. Und jetzt hat sie Angst gehabt, dass sie wieder krank wird, weil war halt durchnässt und wollte duschen. Die Mutter hat ihr das aber verboten. Die Mutter ist so sauer geworden, hat sie dann an den Haaren gepackt, aus dem Bad gezogen, in eine Ecke gedrückt. Ja, wie gesagt, das hat sie immer gemacht, das wusste sie schon, ne, in die Ecke, damit die nicht mehr weg kann. Und dann hat sie was gemacht, was sie sehr häufig wohl getan hat. Sie hat, das sind nicht meine Worte, sie ist auf ihr Trampolin gesprungen. Das heißt, sie ist auf der rumgehüpft, vor allen Dingen auf den Füßen. Und jetzt war das ein dünnes, unterernährtes, schmächtiges Kind, Mädchen. Und die Mutter, sagt sie, wog halt 120 Kilo. Aber selbst wenn sie 60 Kilo gewogen hätte, ist es halt auch nicht besonders. Also kann man sich ja vorstellen, wie das ist, wenn jemand auf einem rumspringt. Und
das kann man sich nicht vorstellen.
Nein, aber man kann sich die Folgen vorstellen.
Das, was du da gerade beschrieben hast, kann ich mir nicht vorstellen. Was
ja, siehste, ist das denn? Ich habe mich jetzt so damit beschäftigt, dass ich versuche, das von mir wegzuhalten. Und wahrscheinlich erzähle ich es deshalb so nüchtern.
Erzähl mir mal, sorry. Deine eigene Mutter hüpft da auf deinem Bein rum. Das, was?
Um ihre Wut loszuwerden.
Ja, eben. So, wo ich, das war genau die Frage, die ich im Kopf hatte, die ich mich fast nicht traue zu stellen. Aber warum ist die denn so sauer, Alter? Jasmin, hat die nicht andere Felder, wo sie die Wut wenigstens verteilen kann?
Jasmin sagt, die war immer zu Hause. Ah. Immer zu Hause. Okay. Entweder lag sie im Bett, saß auf dem Sofa. Die hat nicht viel gemacht. Sie sagt, ihre Mutter, sie glaubt, ihre Mutter habe damit Macht demonstrieren wollen und ihre enorme Wut, die sie in sich getragen hat, ausleben wollen. Und das hat richtige Folgen, also nicht nur psychische Folgen, sondern auch physische Folgen logischerweise, weil diese Füße von diesem Mädchen halt ständig gebrochen, geprellt, verstaucht waren und nicht ordentlich versorgt worden sind.
Aber ist da nicht ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das landet jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Krankenhaus und ständig ist irgendwas? Ist da irgendjemand, der vielleicht mal eine Frage stellt, oder hat sie sich an jemanden gewandt?
Ja, also sie sagt, noch immer ist ihr Fuß ihre größte Baustelle, eine never-ending story, die sie ein Leben lang begleitet.
Immer noch?
Ja.
Das heißt, das ist nie richtig weit?
Nein, es war auch tatsächlich so, nachdem wir den ersten Kontakt hatten, telefoniert haben, hat es noch Wochen gedauert, weil sie wieder am Fuß operiert worden ist. Und weil das auch immer so weitergeht.
Überleg dir das mal ganz kurz, sorry. Du weißt es ja dann auch jeden Tag. Der tut ja jeden Tag weh und du hast immer die Assoziation damit. Und überleg dir mal die Antwort auf die Frage, wenn ich jetzt da hingehen würde und ganz unbedarft fragen würde, was ist mit deinem Fuß? Was sind das für eine Antwort dann? Da ist meine Mutter immer aus Hass drauf rumgesprungen. Also das ist, glaube ich, die letzte Antwort, die man erwarten würde. Und als Person selber, wenn du das erlebt hast, wahnsinnig. Also, keine Ahnung, ich hoffe, die Folge ist schnell vorbei.
Dauert noch ein bisschen.
Gottes Willen, ey.
Ja, also sie sagt, wie die einem das auch sagt, ne? Ich habe sie auf diesen Fuß angesprochen. Und dann sagt sie, ja, aber das ist der einzige körperliche Schaden, den ich von der vielen Gewalt davongetragen habe. Wahrscheinlich
eine positive Herangehensweise tatsächlich.
Ja, und auch eine vielleicht gar nicht so unkluge Überlebensstrategie. Aber der Weg dahin war halt sehr, sehr weit, sonst würden wir nicht 3 Spezialfolgen draus machen. Ich habe sie auch gefragt, jetzt wird es nochmal schrecklich. Ich habe sie gefragt, drauf rumgesprungen, was ist da noch passiert? Und sie hat Gruseliges erzählt. Hören wir uns das mal an.
Einmal in der Woche gab es immer Badetag und natürlich auch, wenn ich Infekte hatte. Es war immer die Hölle, weil ich habe schon das Wasser im Bad gehört. In mir hat alles geschrien und sie hat mich dann oft an der Hand genommen und dorthin gezogen. Irgendwann an den Haaren oder hier am Hals. Das Wasser war immer sehr heiß und sie hat immer meine Kleider runtergerissen und hat mich dann hochgehoben. Und weil ich immer so rumgezappelt hat sie mich oft fallen gelassen vor dem Wasser. Und ich habe immer meine Hände hier in ihre Schulter reingekrallt und bitte nicht, Mama, bitte nicht. Und es ist heiß und sie hat dann immer gesagt, ja, stell dich doch nicht so an und du bist selber schuld, hast du doch eh nicht anders verdient.
Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen?
Fällt dir nichts zu ein. Muss man auch nichts dazu sagen. Das ist so gruselig, das steht, also gruselig ist das falsche Wort.
Nee, es ist bedrückend, ehrlich gesagt, weil...
Auch grausam ist es.
Ich hatte das oft bei unseren Fällen, dass wir reden ja dann immer so eine kurze Zeit darüber. Für die ist es ja aber keine kurze Zeit. So.
Ja, das ist ihr Leben.
Diese ganze Badewannenaktion hat so lange gedauert, wie die ganze Folge jetzt hier und dann reden wir nur über eine. Und jeden Tag Schule da sitzen, müssen nach Hause, da kommt der Geist auch gar nicht zur Ruhe. So.
Das war ja täglich sowas. Ja. So, und sie hat mir zum Beispiel auch erzählt, ne, dass dieses Wasser immer nach Eukalyptus gerochen hat und dass das ein Geruch ist, vor dem sie sich heute noch ekelt, weil es immer so stark gerochen hat. So, weil du gefragt hast nach Ärzten. Ja, sie sagt, sie war ja viel krank, ständig war irgendwas gebrochen, verstaucht, sonst irgendwas, die Knochen waren kaputt. Und tatsächlich war sie viel bei Ärzten und tatsächlich war sie auch viel im Krankenhaus. Aber auch da hat sie keine Hilfe gefunden, was nicht unbedingt nur, sage ich, sie sagt das anders, die Schuld von Ärzten und Ärztinnen ist, weil die Mutter ihr natürlich eingeschärft hat, sie soll ja nicht sagen, woher die Verletzungen kommen und hat ihr auch eine Erklärung mitgegeben. Sie hat Judo gemacht und die Mutter hat ihr gesagt, du sagst, dass das im Judo passiert ist oder weil dir in der Schule einer das Bein gestellt hat oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob die Ärzte es geglaubt haben, jedenfalls sind sie dem nicht weiter nachgegangen. Ich würde sagen, Ärzte sind sehr wohl in der Lage, solche Verletzungen zu unterscheiden. Also es gibt genügend Fälle, wo das halt ist, wo es klar ist, das ist nicht die Kellertreppe, die man aus Versehen runtergefallen ist oder...
Ja, eben. Also ja, das klingt, ne? die Redundanz der Verletzungen klingt auch jetzt nicht so, dass ich denke, oh, schon wieder. Also weißt du, wenn das sich bis heute zieht, dann ist da ja ein Krankheitsbild zu sehen und ständige Verletzungen, wo ich denke, oh.
Das ist auch furchtbar, weil also ich erinnere mich, als meine Tochter das zweite Mal binnen 3 Wochen oder so, ich mit der im Kinderkrankenhaus war, weil die gegen eine Vase geflogen ist mit dem Kopf, da haben die zu uns gesagt, oh, sie sind ja schon wieder da. Wo ich dachte, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann habe ich ein Erklärungsproblem hier.
Ehrlich gesagt, klingt das auch, wenn du es mir gerade sagst, ausgedacht. Ja, die ist gegen eine Vase geflogen.
Die ist wirklich gegen eine Vase geflogen.
Ja, das untersuchen
wir noch. Fragen. Du kannst echt fragen. Also, Jasmin sagt, das Problem ist, wenn du als Kind mit deiner Mutter, die die Autorität ist, deine Bezugsperson, egal wie sie ist.
Ganz kurz, habe ich mir auch eben gerade in demselben Moment gedacht, die ist ja auch auf sie angewiesen.
Absolut.
Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich Katte hier eine Freundschaft, die mir nicht gut tut, sondern das ist ja mehr als, das ist ja einfach ein Abhängigkeitsfeld.
Ja, das sagt sie auch. Wenn du mit der zum Arzt gehst, dann hast du keine Chance als Kind. Dann musst du machen, was deine Mutter sagt. Auch wenn die Täterin, Bezugsperson und Autorität in einer Person ist. Weil, was passiert denn, wenn du die Wahrheit sagst und du kommst da wieder raus? Dann wird's noch schlimmer.
Ja, und du hast mit Sicherheit auch in dem Alter und gerade durch diese, ja, ich nenne es mal Blase, in der sie dann da schon gelebt hat, auch geistig, jetzt mit Sicherheit auch nicht viele Alternativen im Kopf. Ja, ich kann ja jetzt nicht zu dem Arzt gehen, sondern ich bleibe jetzt bei dir. So, ich gehe hier nicht mehr aus dem Raum
ganz
raus.
Ganz genau.
So, also du weißt ja genau.
Ganz genau. Und das ähnlich war es in der Schule, da gucken wir dann in der dritten Folge nochmal genauer drauf. Aber ähnlich war es in der Schule, da ist schon was aufgefallen, aber da hat sie immer auch dasselbe gesagt. Judo, einer hat mir das Bein gestellt, so irgendwas, ne? Erholung hat sie einmal im Jahr gefunden, in den Sommerferien. Da war sie nämlich bei ihren Großeltern. Und während sie Zeit ihres Lebens, das muss man sich auch mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, keine Umarmung, keine Wärme, keine Liebe, nichts von dieser Mutter bekommen hat, was sie gebraucht hätte, gab es das bei der Oma. Und wenn du sie dann so hörst, ne, dann zählt sie so Sachen auf wie, da gab es dicke Socken, genügend zu essen, so Dinge, die doch relativ normal sind für ein Kind. Also sie schwärmt von Wasserbomben, die sie da kennengelernt hat, kannte sie alles nicht, weil sie saß ja immer in ihrem Zimmer, und Papierfliegern.
Es klingt zum ersten Mal nach schönen Momenten.
Ja.
Gerade in dem Kontext zu denken, ja, geil, wenn man sich so über Socken freuen kann. Und also das klingt zum ersten Mal heute ein bisschen nach Wärme tatsächlich.
Wir geben ihr dann vielleicht gerade noch mal das Wort.
Meine Großeltern bedeuteten für mich viel Lebensfreude und Spaß, weil sie im Grunde mir das ermöglicht haben, was zu Hause absolut verboten war. Also ich konnte mich bei ihnen total ausleben und einfach frei sein. Meine Oma hat mir zum Beispiel ein Fünf-Gänge-Menü gekocht, hat meine Füße gewärmt, hat mir Kleidung gegeben, hat mir die Welt gezeigt und ganz viel mit mir gespielt, also mir viel Wertschätzung und Anerkennung gegeben, ganz viel Liebe, also das, was ein Kind eigentlich braucht.
Ja, 6 Wochen lang und dann war es auch wieder vorbei. Und dann war auch wieder vorbei, dass sie selber Gefühle gezeigt hat. Sie hat gesagt, sie durfte das halt nicht. Sie hat nie gelacht, nie geweint. Sie war nicht wütend, das sei alles unterdrückt worden. Das hätte sie nie ausleben dürfen, weil sie ja immer damit rechnen musste, dass dann die Mutter wieder komplett austickt.
Ja, ich glaube, dass der Körper das auch irgendwann macht. Ich glaube, wenn es irgendwann zu viel ist, hat der Körper schon so ein Notsystem, zu denken, okay, bevor wir jetzt hier zu viele negative Gefühle haben, schalten wir lieber alle ab.
So ist es. Das Notsystem, das wird in ihrem Leben noch sehr wichtig. Aber erstmal freundet sie sich in der Schule mit einem Mädchen an. Einer, die ganz offensichtlich auch häuslicher Gewalt ausgesetzt ist. Eine, die auch kein Geld hat und die auch, ja, so bedürftig ist. Und sie sagt, für die beiden sei die Schule immer der sichere Ort gewesen. Aber die beiden hätten halt auch immer in der Schule gesessen und hätten darüber nachgedacht, was war gestern bei uns zu Hause los und was passiert morgen, und waren häufig so müde, sagt sie, dass sie eingeschlafen sind. Und dann kommt ein verhängnisvoller Tag, nämlich ein Tag, an dem diese Freundin mit einer teuren Winterjacke in die Schule kommt. Und dazu muss man wissen, Jasmin hatte keine Winterjacke. Was hat die gemacht im Winter? Sie hat sich 2 Pullis übereinander angezogen, ein dünnes Jäckchen, das sie besessen hat, hat sie noch drüber gezogen, hat sich ein Teelicht mitgenommen und hat an der Bushaltestelle ihre Hände über diesem Teelicht gewärmt, damit es ihr ein bisschen wärmer wird. Und plötzlich ist in der Schule dieses Mädchen mit der teuren Designerjacke, hat Kohle für Zigaretten und Alkohol und das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, die sind 11 Jahre alt.
Du liebes.
11 Jahre alt. Und was es mit der teuren Jacke auf sich hat, welche Folgen das haben wird für Jasmin, das würde ich gerne in Episode 2 erzählen.
Alright.
Der Podcast-Tipp am Ende einer jeden Folge auch hier. Wer noch mehr zum Thema häusliche bzw. sexualisierte Gewalt erfahren möchte, dem empfehle ich den Podcast Sexualisierte Gewalt im Sport. Der ist vom WDR, der ist in der ARD-Audiothek zu finden, da, wo ihr auch unsere drei anderen Spezialfolgen über den langen Weg eines Opfers finden könnt und natürlich sämtliche Folgen der vergangenen 10 Staffeln von
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.